Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Ja, liebe Leute, in der heutigen Zeit ist manches etwas unsicher geworden. Die Nachrichtenlagen, die drehen sich gefühlt manchmal im Stundentakt und eigentlich geglaubte Gewissheiten geraten auch manchmal ins Wanken. Manches, was gestern noch fest schien, sieht heute auch ganz anders aus. Und trotzdem gibt's Dinge, auf die wir Bodenkundlerinnen und Bodenkundler uns noch verlassen können. Zum Beispiel, dass die Sonne jeden Tag ungefähr zu dem Zeitpunkt aufgeht, an dem das angekündigt wird. Jahreszeiten hauen auch noch einigermaßen hin. Und es gibt einen festen Termin im Jahreskalender, nämlich den Internationalen Tag des Bodens, den Weltbodentag am 5. Dezember. Und zu diesem Anlass wird in der Bundesrepublik Deutschland immer der Boden des Jahres ausgerufen. Aber was steckt eigentlich hinter dieser Ausrufung des Bodens des Jahres? Wer entscheidet das? Was macht das Kuratorium Boden des Jahres überhaupt, was letztlich diese Entscheidung trifft? Und vor allem, wozu braucht's das? Ein Boden des Jahres in so einer Zeit, in der unsere Aufmerksamkeit eigentlich hart umkämpft ist und in der man auch schnell die Frage aufkommen lassen könnte, ob solche Titel vielleicht noch zeitgemäß sind. Darüber möchte ich heute sprechen, und zwar mit zwei Gästen, die das Kuratorium Boden des Jahres besonders gut kennen. Und da begrüße ich zum einen Sonja Medwetzki, die den Rekord für die meisten Auftritte im Zollcast hält, nämlich 3. Hallo Sonja, schön, dass du zum dritten Mal im Zollcast dabei bist.
Ja, hallo zusammen. Ich freue mich auch sehr, wieder dabei zu sein und auf ein spannendes Gespräch.
Und die zweite Person, die hier im Podcast dabei ist und das erste Mal dabei ist, ist Gerhard Milbert, der langjährige Vorsitzende des Kuratoriums. Und er hat den Staffelstab an Sonja Medwetzki vor nicht allzu langer Zeit übergeben. Hallo Gerhard, ich grüße dich.
Hallo, ja, ich habe diesen Staffelstab, der sehr klein war, vielleicht kann Sonja nachher noch was zum Staffelstab erzählen, habe ich sehr gerne weitergegeben. Oh, da hat sie ihn ja schon. Und ich war sehr froh, dazu eine wirklich kompetente Nachfolgerin zu finden, die sich getraut hat, ja zu sagen, ich traue mir den Job zu. Das war wunderbar.
Wunderbar ist ein gutes Stichwort, Gerhard. Ich finde es wunderbar, dass du das erste Mal im Zollcast dabei bist. Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass Leute dich noch nicht kennen, würde ich einfach mal mit der Vorstellungsrunde bei dir starten, Gerhard. Und damit wir das ein bisschen plastisch machen, würde ich dich tatsächlich fragen, du blickst ja auf eine lange Karriere tatsächlich, auf einen langen beruflichen Weg, Tätigkeitsfeld der Bodenkunde zurück. Und wie war denn da eigentlich dein Einstieg? Wie bist du eigentlich zu den Böden gekommen?
Also ich komme von einem Bauernhof in der Eifel und hatte es vor, oder habe das auch verwirklicht, Agrarwissenschaften mit dem Schwerpunkt Pflanzenbau zu studieren. Und das war 1973, ist also schon ein bisschen was her. Im Verlauf des Studiums hat sich meine Sicht etwas geändert. Ich wollte eigentlich in Entwicklungshilfeprojekte einsteigen, aber die Familiengründung lief schon während des Studiums. Und so, dass ich mich neu orientieren musste, und ich habe mich mehr den Umweltschwerpunkten und den ökologischen Schwerpunkten im Rahmen des Studiums gewidmet und bin da auf die Bodenkunde gestoßen, bereits im Vordiplom, fand sehr nette Leute, Professoren und sehr spannende Vorlesungen und bin dann im vierten Semester oder dem letzten Semester des Vorstudiums im Prinzip auf die Schiene Bodenkunde als Schwerpunkt des Studiums eingestiegen. Habe dann Diplomarbeit und auch Doktorarbeit im Bereich Bodenkunde geschrieben, musste anschließend noch eine 2-jährige Referendarausbildung machen, nicht als Lehrer oder als Jurist, sondern als Geowissenschaftler für den höheren geologischen Staatsdienst mit großer Staatsprüfung anschließend. Und so hat meine Ausbildung insgesamt, obwohl ich relativ schnell war in den einzelnen Studienabschnitten, 10 Jahre gedauert. Dann war ich Mitarbeiter eines geologischen Dienstes mit den Schwerpunkten Waldbodenkartierung, Gutachten im Bereich Bodenkunde, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungsmanagement für bodenkundliche Themen. Und ich bin so immer mehr in den Bereich Bewusstseinsbildung, Öffentlichkeitsarbeit in der Bodenkunde hineingerutscht.
Und dann letztlich als Vorsitzender des Kuratoriums Boden des Jahres ja auch eine Zeit lang verblieben. Wie lange hast du das gemacht, Gerhard?
Also ich bin vielleicht 2011 oder 12 zum Kuratorium gestoßen als Vertreter eines geologischen Dienstes für Nordrhein-Westfalen, der bereits in diesem Bundesland eben die Aktion Boden des Jahres auf Bundeslandsebene organisiert hat. Und bin dann 2012, glaube ich, gefragt worden, ob ich mir die Nachfolge von unserer Gründerin Aktion Boden des Jahres von Monika Frielinghaus vorstellen könnte. Musste dann erst meinen Chef fragen und der hat gesagt, wenn der Dienst nicht darunter leidet, ist das okay. Das heißt, das ist die übliche Antwort, die man bekommt, wenn man irgendwelche Gremien, in Gremien arbeitet. Und habe dann diese Anfrage wahrgenommen und dann wird eine Wahl durchgeführt. Man kandidiert also, muss dann von den Mitgliedern des Kuratoriums für diese Aufgabe gewählt werden. Es gibt so eine Art Satzung, das heißt, die Wahl ist alle 3 Jahre zu wiederholen. Es gibt kein zeitliches Limit, aber man wird nur für 3 Jahre gewählt erstmal.
Und das hast du erfolgreich hinter dich gebracht und hast ja die Arbeit des Kuratoriums dann über einen gewissen Zeitraum auch geprägt. Davon wirst du uns sicherlich berichten. Du hast vertiefende Einblicke in die Arbeit des Kuratoriums und auch in seine Leistungen gewonnen. Deswegen schön, dass du da bist. Und ich übergebe jetzt mal den virtuellen Staffelstab an Sonja Medwetzki. Aber Sonja, du hast auch einen realen Staffelstab übergeben bekommen. Was ist das? Was hat's damit auf sich?
Ich habe es eben hier schon mal kurz ins Bild gehalten. Ich habe von Gerhard bei der letzten Feier, bei der letzten Boden des Jahresfeier in Berlin den Staffelstab bekommen in Form eines kleinen Nahtauftrenners, um, wie hat er so schön gesagt, Dinge anzupieken und auch neue Horizonte zu öffnen und da eben auch das Bewusstsein für den Boden noch weiter in die Öffentlichkeit tragen zu können.
Oh, und das ist eine schöne Überleitung. Die Frage wollen wir uns ja heute auch noch stellen. Zeitgemäß, wie verhält sich ein Boden des Jahres eigentlich in unserer heutigen Zeit? Geänderter Medienkonsum und so weiter und so fort. Und Sonja, für den unwahrscheinlichen Fall, dass dich irgendjemand von unseren Hörerinnen und Hörern noch nicht kennen sollte, werde ich dich auch natürlich bitten, dich kurz vorzustellen. Aber für dich natürlich auch eine einführende Frage. Was war denn eigentlich dein erster Boden des Jahres, den du aktiv wahrgenommen hast? Kannst du dich da noch an irgendeine Story erinnern?
Ich habe vielmehr ein Bild vor Augen, wo ein Poster hing vom Boden des Jahres. Das war damals noch im Masterstudium an der Hochschule in Osnabrück. Und da gab es so eine kleine Postergalerie. Und da ist mir ganz besonders der Boden des Jahres, 2007 müsste das ungefähr gewesen sein, der Pozzol ins Auge gesprungen, weil das wirklich so ein schöner, farbenfroher Vertreter ist, der sich auch besonders gut gemacht hat, um den Boden des Jahres zu repräsentieren. Und anschließend ging dann der Blick natürlich auch nach links und rechts, also zur Schwarzerde als allerersten Boden des Jahres. Aber das waren so die großen Plakate, die dann da auf dem Flur der Bodenkunde in Osnabrück auch hingen.
Und du hast dann studiert Geografie, wenn ich das richtig erinnere. Würdest du sagen, dass der Boden des Jahres dich ein bisschen in dein heutiges Arbeitsfeld geleitet hat oder wäre das zu viel gesagt?
Nur vielleicht schon. Also ganz ausschließen will ich es nicht. Mit der Geografie bin ich gestartet, hatte damals den Boden noch nicht so sehr im Fokus. Wenngleich ich auch so wie Gerhard vom Bauernhof gekommen bin, aber der war halt eher immer irgendwie so mit da. Und während des Geografiestudiums bin ich dann über das Fach Bodenkunde und auch meine Tätigkeit dort als Hilfskraft in Studienzeiten dann im Institut für Bodenkunde gelandet, dann im Masterstudium in Osnabrück mit speziellem Bodenfokus und hatte damals auch einen Professor, den Klaus Müller, der ganz viel auch im Bereich bodenkundliche Öffentlichkeitsarbeit gemacht hat und neben seinem Büro hingen im Prinzip dann auch die Poster. Von daher war da sicherlich auch ein gewisser Einfluss.
Wahnsinn. Und heute bist du Vorsitzende des Kuratoriums. Du machst auch noch ganz viel nebenbei. Du hast unter anderem das Buch Die Stimme des Bodens geschrieben, was wir hier auch schon vorgestellt haben. Du machst ganz viel Bodenöffentlichkeitsarbeit. Und ich glaube, wir sollten an der Stelle tatsächlich einsteigen, aber in deine aktuelle Arbeit sozusagen im Kuratorium. Und uns mal grundlegend mit der Frage beschäftigen, was eigentlich dieses Kuratorium ist. Wie muss man sich das vorstellen? Ja, also wer sitzt da zum Beispiel mit am Tisch? Wie ist dieses Kuratorium zusammengesetzt?
Das Kuratorium ist, oder es klingt erstmal wie so ein fast schon großer, geheimnisvoller Kreis, aber es ist eigentlich eine sehr nette Runde von Menschen aus unterschiedlichen Bereichen der Bodenkunde. Und es wurde 2004 sozusagen initiiert von der Monika Frielinghaus und war dann oder letztendlich ein Zusammenschluss von unseren drei Trägerverbänden. Das ist die Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft, der Bundesverband Boden und IDVA, also der Ingenieurtechnische Verband für Altlastenmanagement und Flächenrecycling. Und das sind so erstmal die Kerngruppe, die dann ergänzt wird um Unterstützung aus dem Umweltbundesamt. Wir haben Vertreter von der BGR, aus verschiedenen Museen, von Ingenieurbüros und auch von der GEO-Union der Alfred-Wegener-Stiftung. Also verschiedene Bereiche, die alle mit dem Thema Boden zu tun haben und letztendlich alle das Gleiche wollen, nämlich den Boden noch bekannter und noch mehr in die Öffentlichkeit bringen.
Das ist der Status quo. Gerhard, du hast ja noch einen Einblick in die historische Entwicklung. War das schon immer so ein statisches Gremium oder hat sich da in der Zusammensetzung der Expertise auch was getan im Laufe der Jahre? Wie war denn das?
Also es gibt noch einzelne Mitglieder, aber wenige, die von Anfang an, also seit 2004 Mitglied sind. Es sind dann immer wieder neue dazugestoßen und andere ausgeschieden. Wir unterscheiden ein bisschen zwischen Mitgliedern und Unterstützern und Unterstützerinnen. Die Mitglieder haben Stimmrecht bei Beschlüssen, die anderen, häufig aus Sicht des Kuratoriums wichtigere, die leisten redaktionelle Arbeit, bringen Ideen ein, ihre Berufserfahrung im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und der Präsentation von Böden und so weiter. Da gibt es keine scharfe Grenze. Wir haben so ein bisschen so eine Leitlinie, dass wir eigentlich nicht mehr als 13 bis 20 Personen sein sollen. Und es ist ein rein ehrenamtliches Gremium. Das heißt, es gibt keine feste Einstellung im engeren Sinne, sondern die Leute machen das aus Überzeugung, die Mitglied sind. Und es gibt einige geborene Mitglieder des Kuratoriums, die festgesetzt sind. Das heißt, wenn sie diese Funktion nicht mehr ausüben, rückt dann der nächste Funktionsausüber nach. Das beste Beispiel sind die Vorsitzenden der drei Gesellschaften. Die sind geborene Mitglieder. Wenn sie aber ihre Wahlzeit durchlebt haben und nicht mehr wiedergewählt werden können, rücken neue Vorsitzende oder Präsidenten nach und die übernehmen dann diese geborene Funktion. Allein schon die Tatsache, dass die Vorsitzenden unserer drei Trägergesellschaften Mitglied sind, zeigt, dass aus Sicht der Trägergesellschaften das ein wichtiges Gremium ist, das sie also für so bedeutend halten, dass sie selber auf der Mitgliedschaft bestehen und die auch aktiv ausüben und ihre Erfahrung einbringen.
Eine ganz wichtige Ergänzung bei der Zusammensetzung sind auch die jährlich wechselnden Partner. Also das ist eigentlich ja großer Anteil, der da von denen auch übernommen wird. Das sind diejenigen, die den jeweiligen Boden des Jahres dann eben auch ganz maßgeblich mit kreieren, prägen und die Aktionen drumherum organisieren. Und das sind ganz oft dann ja verschiedene Bundesländer mit ihren Instituten aus Umwelt, Geologie oder Landwirtschaft oder bodenkundliche Institute in Deutschland. Da ist die Liste auch schon erfreulich lang, wer da alles schon mal mitgemacht hat. Und die übernehmen dann sozusagen die Regie für ihren Boden des Jahres.
Okay, also ich muss sagen, das war mir auch selbst noch nicht so gewahr, dass dieses Gremium, Kuratorium nichts Statisches ist, sondern dass sich das erstens mal im Laufe der Zeit verändert hat und ja auch möglicherweise in kürzeren Abständen dann mal Veränderungen möglich sind, abgesehen von den gesetzten Mitgliedern. Gerhard hat das ausgeführt. Das ist also ein vergleichsweise dynamisches Gremium, kann man schon sagen, was ja aber auch die Absicht hat, alle Tätigkeitsfelder, in denen man bodenkundlich unterwegs sein kann, mehr oder weniger abzubilden. Ne? Es ist ein wissenschaftliches Tätigkeitsfeld, es ist aber zum Beispiel auch ein Praxisfeld der Bodenkunde. Und all diese Interessen werden abgebildet in der Arbeit des Gremiums, ja?
Ja, es ist so, dass wir so eine Art Satzung haben und die besagt, das ist ganz wichtig, dass wir kein Gremium sind, das sich in eine wissenschaftliche Auseinandersetzung zu speziellen Themen gibt, sondern die Dinge, die in der Wissenschaft gerade aktuell sind, die werden übernommen. Und wir sind jetzt nicht da, dass sich Fachleute untereinander wieder um neue Wahrheiten, um neue Ergebnisse bemühen, sondern unsere Aufgabe ist das Transponieren des bodenkundigen Wissens in eine Sprache, die allgemein verständlich ist und die eben von anderen verstanden wird und die aber die Bedeutung nicht unterdrückt, sondern versucht eben sogar zu fokussieren, herauszuarbeiten. Das Schöne, und das unterscheidet uns von anderen Initiativen, die ein Wesen des Jahres ernennen, küren, das sind über 40 in Deutschland, aus der belebten und unbelebten Natur, ist ein bisschen auch der Schlüssel unseres Erfolges. Und das ist der jährlich wechselnde Partner, also eine Einrichtung, die wir für ein Jahr gewinnen können. Hin und wieder meldet sich auch eine Einrichtung selber und sagt, wir möchten das mal gerne machen. Es ist selten, aber es kommt vor. Und die dann mit hohem Engagement und Eigenverantwortung und hoher Motivation und auch, was die Kosten betrifft, einen größeren Einsatz einsteigen in das Thema, als wenn wir permanent uns nur in unserem eigenen Personenkreis und Einrichtungskreis drehen würden. Also es ist ein wesentlicher Baustein unseres Erfolges, wie wir ihn sehen, dass wir jedes Jahr mit jemand anders zusammenarbeiten können.
Das ist für mich schon mal eine sehr, sehr spannende Erkenntnis. Und jetzt will ich mal ein bisschen naiv tatsächlich fragen. Wenn ich das so höre, es gibt also verschiedene Mitglieder, es ist ein gesetzter Mitgliederkreis irgendwann mal festgelegt worden, es gibt aber auch variabel verschiedene Mitglieder, die auch dabei sind. Was macht denn dieses Gremium eigentlich? Muss ich mir das vorstellen wie die Kür eines neuen Papstes, dass sich einmal im Jahr oder in wechselnden Abständen die Leute einschließen, solange bis weißer Rauch aufsteigt und dann wird ein Boden verkündet, dann geht man auseinander und sieht sich nicht mehr oder ist da möglicherweise noch viel mehr zu tun? Was fällt da so an?
Also das Bild mit dem weißen Rauch, also manchmal rauchen die Köpfe schon sehr, wenn man dann zusammenhockt, aber ein bisschen lockerer geht es dann, glaube ich, doch zu. Und man sieht sich auch häufiger im Jahr. Also die Kernaufgaben, die das Kuratorium hat, das ist allen voran natürlich immer erstmal einen neuen Jahrespartner finden. Und das Ganze hat ungefähr 3 bis 4 Jahre Vorlauf. Also das ist schon dann auch mit einer gewissen Vorausschau, weil es einfach auch eine gewisse Planungszeit braucht für die Umsetzung. Und daneben natürlich der große Baustein der Öffentlichkeitsarbeit, also dass die bisherigen Jahresböden noch weiter beworben werden. Es gibt oft Anfragen für Bildmaterial, Artikel werden geschrieben und natürlich dann auch jedes Jahr die laufenden Abstimmungen mit den bereits bekannten und kommenden Jahrespartnern. Also da ist man dann auch regelmäßig im Austausch. Es gibt immer so 3 bis 4 Kuratoriumssitzungen im Verlauf des Jahres. Und damit verbunden dann eben auch die jeweiligen Schwerpunkte. Und je weiter es in Richtung Dezember zum Weltbodentag geht, desto heißer wird die Phase, dass da natürlich dann auch dann die letzten Details für ein Poster zum Boden des Jahres, ein Flyer, das sind so die klassischen Begleitmaterialien und natürlich die Veranstaltung selber auch, welche Inhalte darin präsentiert werden sollen. Das wird alles da dann entsprechend auch mal mehr, mal weniger intensiv auch diskutiert und besprochen.
Da geht's also manchmal auch ein bisschen hoch her, höre ich raus, Sonja.
Du kennst das ja, ne? So, wenn ganz viele Bodenkundige zusammenkommen, dann werden die Aspekte auch schon mal ein bisschen ausführlicher diskutiert.
Ja, und das ist auch gut so. Und das zeigt eben, es steckt viel Leidenschaft in dieser Kür des Bodens des Jahres. Wir haben ihn jetzt schon oft angesprochen, den Boden des Jahres. Deswegen lasst uns doch an der Stelle mal ein bisschen tiefer reingehen. Boden des Jahres, wozu braucht's das eigentlich? Ja, man könnte tatsächlich in der heutigen Zeit so ein bisschen der Auffassung sein, ach Mensch, das ist doch alles Zeug von gestern. Es braucht doch keine Dinge des Jahres mehr. Wozu soll das gut sein? Da habt ihr, hoffe ich, tatsächlich eine andere Auffassung und könnt das darlegen. Vielleicht fängt Gerhard an. Gerhard, wozu braucht's heute noch einen Boden des Jahres?
Also ich finde natürlich als Bodenkundler, dass wir in der öffentlichen Wahrnehmung viel, viel, viel zu kurz davon kommen. Also dass man uns nicht genug Beachtung schenkt. Und die Aktion Boden des Jahres soll, soweit man das mit dieser Methode schaffen kann, da auch ein bisschen Abhilfe schaffen. Also aus meiner Sicht haben wir einen großen Nachholbedarf. Wenn ich mir unser Bewusstsein in der Öffentlichkeit für eine saubere Luft oder sauberes Wasser vorstelle, dann sind die auch im Unterbewussten bereits tief verankert bei einer großen Anzahl der Menschen, auch hier in Deutschland. Und mein Wunschziel wäre, dass die Schutzbedürftigkeit und die Bedeutung des Bodens einen ähnlichen Stellenwert hätte wie Luft und Wasser. Wenn wir von Schutz der Natur reden, dann konzentrieren wir uns auf das, was wir sehen können, das, was oberhalb der Erdoberfläche abgeht. Also die Pflanzen und Tiere, die dort vorkommen, im oberen Teil der Biosphäre. Die Biosphäre geht aber viel tiefer. Der belebte Boden gehört dazu. Und die Biodiversität, die wir in Böden haben, das wissen wir mittlerweile, wenn ich die Mikroorganismen dazu nehme, ist nochmal deutlich höher als die oberhalb der Bodenoberfläche. Und wir sehen es auch als Kernaufgabe an, darauf hinzuweisen, das bekannt zu machen und auch die Verletzlichkeit des Bodens herauszustellen, seinen Flächenverbrauch, die Zerstörung seiner wichtigen Funktionen, wenn wir die Moore trocken legen oder Böden verdichten, sodass keine Pflanzen mehr drauf wachsen können. Die Abhängigkeit der Nutzer von gesunden Böden. In den letzten 10 Jahren hat sich so der Begriff Bodengesundheit etwas eingeschlichen in unserer Diskussion. Das wäre ein wesentliches Thema. Die Erkenntnis, dass wir auch nur gesunde Nahrung bekommen und gesund leben können, wenn auch unsere Böden als die Haut der Lebensräume gewissermaßen, mit unserer Haut vergleichbar, wenn die auch in Ordnung sind. Also ein großes Sendungsbewusstsein, Böden bekannter zu machen und auf ihre Verletzlichkeit und ihre Schutzwürdigkeit hinzuweisen. So könnte man es zusammenfassen.
Ja, und das hast du, glaube ich, schön leidenschaftlich ausgeführt, Gerhard, ne? Also die Böden des Jahres haben ja auch immer einen gewissen inhaltlichen Fokus. Zum Beispiel im Jahr 2026 jetzt, wo wir das aufnehmen, ist der Archivboden der Boden des Jahres. Das heißt, das ist die Gelegenheit, in diesem Jahr mal vertieft zum Beispiel über die Archivfunktion von Böden zu sprechen, über das, was Böden tatsächlich auch archivieren, konservieren aus unserer eigenen Kulturgeschichte als Menschen. Auf der einen Seite, aber eben andererseits auch über die Naturgeschichte, also über vergangene Klimazeiträume, diese Informationen, die uns heute eben dank der Böden noch zur Verfügung stehen. Und wenn ich das richtig verstehe, ist das aber auch retrospektiv möglich. Ja, also wir hatten ja auch mal den Ackerboden, das war mein Boden, mein erster Boden des Jahres, den ich aktiv wahrgenommen habe, ja, der sich dann anbot, eben um über die Ernährungssicherung zu sprechen, über den Flächenverbrauch durch die Landwirtschaft beispielsweise und so weiter und so fort. Ne? Also vergangene Böden des Jahres, das wäre sicherlich auch dein Statement, können ja immer noch weiter genutzt werden, weil in diesen Bodenjahren ja ganz viel gelaufen ist an Information, Kommunikation etc. Ja?
Wir stellen in einem sogenannten Archiv auf unserer Webseite alle bisherigen Böden nochmal vor. Man kann sich Material downloaden. Man kann sich auch an das Kuratorium wenden, wenn man vertiefte Einblicke zu einem dieser Böden haben möchte. Auf diese Weise ist das auch gewährleistet, dass jeder, der Interesse hat, an einem der zurückliegenden Jahresböden vertiefte Informationen zu bekommen.
Das heißt, für euch Hörende da draußen, nehmt das bitte mit. Also der Boden des Jahres, wenn das Bodenjahr entsprechend abgeschlossen ist, der ist nicht verloren, sondern den kann man immer noch mal aufleben lassen und man kann sich an vergangene Böden des Jahres auch erinnern. So wie Sonja das zum Beispiel getan hat mit ihrem ersten bewusst wahrgenommenen Boden des Jahres, dem Pozzuol. Sonja, ich würde dich jetzt aber nochmal fragen, weil du ja auch viel im Bereich Social Media aktiv bist. Das ist ja auch noch so ein Spannungsfeld, was aufgemacht wird, ne? Also wir haben neue Medien, die Informationsweiterleitung, der Informationskonsum ist viel schnelllebiger geworden in der heutigen Zeit. Wie würdest du denn die Kür eines Bodens des Jahres in der heutigen Zeit einordnen? Muss sich da vielleicht im Bodenjahr auch viel verändern? Hat es das schon? Und wie sinnvoll findest du aus deiner Perspektive dann vor diesem Hintergrund die Kür des Bodens des Jahres?
In den letzten Jahren hat sich da eine ganze Menge verändert, was auch die Reichweite angeht. Also die sozialen Medien sind schon eine tolle Möglichkeit, um das Thema noch weiter zu transportieren. Aber gleichzeitig steht es natürlich auch in großer Konkurrenz, weil ja minütlich neue Nachrichten rausgehauen werden und man in einer Flut drinsteckt von vielen verschiedenen Informationen. Und da ist es wirklich dann auch die Kunst, dran zu bleiben und immer wieder mit kleineren Beiträgen auf den jeweiligen Boden des Jahres oder die Aktion insgesamt aufmerksam zu machen. Aber genau deswegen ist dieser Boden des Jahres auch eigentlich ja schon zukunftssicher, denn genau dieses Durchhaltevermögen, was wir ja eben auch brauchen, das bietet diese Aktion. Also es gibt jedes Jahr einen neuen Impuls und einen neuen Schwerpunkt, wo andere auch andocken können. Und das will ja auch die Aktion erreichen, dass man nicht sozusagen isoliert diese Aktion voranbringt, sondern wie beispielsweise jetzt mit dem Archivboden viele andere Stellen, Institutionen andocken können. Menschen aus der Archäologie, alle, die eine Bodengeschichte zu erzählen haben, können da natürlich dann wunderbar was mitmachen. Beim Ackerboden, die Landwirtschaft hat man da natürlich als engen Partner. Beim Waldboden, den Forst, alle, die mit dem Wald verbunden sind. Und so bringt man mit diesem Boden des Jahres immer wieder was Neues ins Rollen und kann dann über die sozialen Medien eben auch genau diese Verknüpfung dann ja immer weiter spinnen sozusagen. Wenngleich es auch nicht immer ganz leicht ist, die Botschaften in so ganz kurze, knackige Beiträge zu verpacken. Manchmal braucht die Bodengeschichte schon ein bisschen mehr Raum, aber da, ich glaube, findet man auch immer wieder einen ganz guten Mittelweg.
Ja, spannend. Und ich kriege das ja im Bereich der sozialen Medien mit. Da ist alleine schon, würde ich mal sagen, durch die Kooperationspartnerinnen, die immer jährlich wechseln, ja schon eine ganze Menge möglich. Beim Archivboden ist das das Land Hessen, wenn ich das richtig erinnere, ne?
Richtig, ja. Genau.
Und das heißt, diese Kooperationspartnerinnen, Kooperationspartner, die haben ja auch eigene Plattformen, die haben auch sicherlich eigene Ziele, die sie damit verfolgen, eigene Highlights, zum Beispiel im Bundesland Hessen jetzt ganz aktuell, die man dann etwas preisen kann. Das heißt, da ist ja auch ganz viel Innovation und ganz viel Wucht dahinter, dass diese Kooperationspartnerinnen das einfach auch mitgestalten, ne?
Genau, also da hat Hessen auch dieses Jahr wirklich ganz viele tolle Aktionen und auch Begleitmaterialien erstellt, um einfach die eigene Botschaft auch dran zu transportieren. Also das ist natürlich auch dann die Möglichkeit für die Jahrespartner, dass die schauen, jetzt aufs Bundesland bezogen beispielsweise, was für eine Besonderheit haben wir, was wollen wir damit transportieren und vielleicht auch da dann so die eigene Geschichte erzählen, um sozusagen wieder neue Andockstellen zu schaffen. Und ja, Hessen mit dem Archivboden und dem Slogan, da steckt Geschichte drin, das öffnet natürlich ganz viele Möglichkeiten.
Okay, Möglichkeiten im Jahresverlauf sind immer gut. Das macht ein spannendes Bodenjahr letztlich aus. Ich würde vielleicht als nächstes die Frage in die Runde geben, was passiert eigentlich in so einem Bodenjahr? Also wenn der Boden nun ausgerufen ist, wir als Öffentlichkeit bekommen ihn dann zum ersten Mal zu hören. Im Solcast wird dann auch seit ein paar Jahren traditionell die Boden des Jahres-Folge veröffentlicht. Das haben wir uns auch schon zur Tradition gemacht. Ja, aber dann fängt das Bodenjahr eigentlich erst an. Was passiert denn alles im Laufe eines Bodenjahres? Gerhard, kannst du da vielleicht aus deiner Erfahrung etwas erzählen, was man alles so macht im Bodenjahr?
Wenn ich mir so eine Zeitfolge vielleicht von 10 Jahren nochmal vor Augen halte, die letzten 10 Jahre und die Entwicklung, dann muss ich zum Beispiel feststellen, dass zunehmend mehr Einrichtungen eigene Webseitenbeiträge zum Boden des Jahres machen. Im einfachsten Fall kopieren sie einfach Texte des Partners oder des Kuratoriums und setzen sie ein. Und da sind wir nicht traurig drum, sondern das ist ja genau das Ziel, dass wir Botschaften haben und die aufgenommen und weitergetragen werden. Und andere machen aber eigene Sachen. So haben wir also einen Großteil der geologischen Dienste veröffentlicht mittlerweile Beiträge, also das sind die Einrichtungen der Länder über Geologie, Bodenkunde und Hydrogeologie, die also staatliche Ämter, manchmal auch noch kombiniert mit dem Umweltamt, die dann eigene Beiträge liefern oder sogar eigene Broschüren erstellen, die spezifisch sind für ihr Bundesland. Das hat stark zugenommen. Wenn ich jetzt mal eine Suchmaschine frage, so finde ich im deutschsprachigen Raum schätzungsweise 30 Webseiten, die sich etwas intensiver mit dem Thema Boden des Jahres auseinandersetzen. Das ist gewachsen und ist schön. Und wenn ich jetzt mir wieder die Partner vor Augen stelle, wie jetzt zum Beispiel das Land Hessen, dann ist diese Vielfarbigkeit, unterschiedliche Schwerpunkte zu setzen, zum Beispiel die Referentin im Ministerium hat Kinder, junge Familie und sie war begeistert von der Idee, auch Material zu schaffen, was für Kinder geeignet ist und hat das auch umgesetzt. Andere Länder haben vielleicht einen besonders seltenen Rohstoff, wie das Ausgangsgestein der Rendzine auf der Insel Rügen und wollen auch einen geologischen Schwerpunkt setzen, indem sie sagen, das ist ein wertvoller Rohstoff, nicht nur für den Naturhaushalt, sondern auch für die Industrie und was kann man alles damit machen. Und berichten also auch über diese Ressourcennutzung des Ausgangsgesteins. Die größte Erfahrung oder die größten Kopplungen und Nachfragen haben wir bei Böden der Jahre, die was mit den Nutzern zu tun haben. Ich nenne als Beispiel den Weinbergsboden, den Gartenboden, den Waldboden und den Ackerboden. Dort haben wir auf der Partnerseite oder auf der Seite der Empfänger Strukturen vorliegen. Die Winzer mit ihren Verbänden, die Gartenbauvereine und Verbände oder die landwirtschaftlichen Organisationsstrukturen oder die Forstverwaltung. Und diese Rückkopplungen sind immer besonders lebendig und intensiv und führen innerhalb dieser Verbände dann auch zu einer Verbreitung, zum Einladen für Vorträge, führen zu Exkursionen. Und das ist auch dieses Jahr wieder der Fall. Hessen ist da besonders emsiger. Wir wollen auch außerhalb des Bundeslandes Hessen Exkursionen zum Thema Archivböden in Zusammenarbeit mit Archäologen zum Beispiel anbieten. Vorträge gibt es dann, Einladungen an das Kuratorium, was zu erzählen oder bei irgendeinem Verband einen Vortrag dazu halten, gerade wenn es Nutzer sind. Und wir sind etwas professioneller geworden im Bereich der Pressemitteilungen, die wir jetzt mittlerweile in einem großen Kreis über DPA oder andere verteilen können. Das findet wieder Rückhall in den Tageszeitungen und so zieht es langsam größer werdende Kreise.
Ja, und bei der Gelegenheit eine Anekdote, die ich in meinem Studium mitgenommen habe, als dann eben der Ackerboden ausgerufen wurde zum Boden des Jahres, hat sich tatsächlich irgendjemand beschwert, sagt, das ist doch überhaupt kein Bodentyp. Ja? Also es herrschte so ein bisschen die Auffassung, das müsse doch eigentlich immer ein Bodentyp gemäß Kartieranleitung sein. Aber irgendwann hat es ja da auch einen kleinen Cut drin gegeben, wenn ich mir die Böden des Jahres anschaue. Also 2010 war es soweit, der Stadtboden. Die erste Bodennutzung tatsächlich als Boden des Jahres. Wie heiß war denn das eigentlich diskutiert damals im Kuratorium? Warst du da schon dabei, Gerhard?
Ja, ich war dabei und bei späteren ähnlichen Beispielen auch hat sich die Diskussion noch verschärft. Also es kam wirklich von prominenter Stelle aus der Bodenkunde-Szenen oder Einwürfe, die die Vorstellung hatten, die taxonomische Gliederung der Böden in Deutschland ist die Aufgabe des Kuratoriums, diese Böden bekannt zu machen, streng nach den Regeln und Kriterien. Das ist auch intensiv im Kuratorium diskutiert worden mit Beiträgen von außen, die an das Kuratorium herangetragen wurden. Und wir haben dann im Prinzip eine Art Spielregeln aufgesetzt. Was sind die Kriterien, um einen Boden des Jahres auszuwählen? Und das ist eben nicht nur die Typenzuordnung, also die taxonomische, sondern das können seine Funktionen sein in der Landschaft, für den Menschen und so weiter. Es kann seine Seltenheit sein. Es kann durchaus sein, dass wir eine Bodenfamilie zusammenfassen, wie unter dem Begriff Ackerböden, und fallen ja sehr viele verschiedene, unterschiedliche Böden. Und die systematische Einordnung ist nur eines dieser Kriterien. Und die Botschaft, die ein Boden mitzugeben hat, zum Beispiel die Nutzung als Ackerboden oder als Weinbergsboden, ich denke jetzt an Terroirs, an Weingeschmack, an Mineralität im Wein, die ist so spannend, dass die wichtiger ist, ob das jetzt der Weinbergsboden ein Ribosol ist oder ein Felsranker oder was auch immer.
Ja, ich als Kommunikator kann sagen, es hat ja beides seine Vorteile in der Bodenkommunikation. Ich kann einerseits die Bodensystematik, die Taxonomie den Leuten gut erklären, die Funktionen als Pflanzenstandorte, wenn ich eben einen Bodentyp präsentiere, nach Kartieranleitung beispielsweise. Ich kann andererseits aber viel mehr Anknüpfungspunkte vielleicht zum tatsächlichen alltäglichen Erleben der Leute schaffen, wenn ich mich für so eine Nutzungsform entscheide, wie zum Beispiel den Stadtboden. Ja? Also beides hat ja Vorteile. Sonja, wie siehst du das?
Absolut. Es geht immer darum, was für eine Geschichte man erzählen will und wen man auch damit erreichen möchte. Und in den letzten Jahren hat man, glaube ich, ein ganz gutes Gleichgewicht gefunden, dass mal ein klassischer Bodentyp nach Kartieranleitung es aufs Poster schafft oder eben auch häufiger wirklich diese Nutzung oder Funktion eines Bodens, wo jemand auch gut was mit anfangen kann, der vielleicht sich bisher mit dem Thema Boden gar nicht beschäftigt hat. Denn genau das wollen wir ja auch, dass bei, ja, Leuten, die vielleicht nur so ein bisschen im Garten gebuddelt haben privat, dass die Ohren spitzen und merken, oh, es gibt einen Boden des Jahres und was steckt denn dahinter, und da wirklich neugierig werden und einfach aufmerksamer werden für das ganze Thema drumherum.
Ja, also das sind spannende Einblicke, einerseits in die Arbeit des Kuratoriums, die wir jetzt gemacht haben, und andererseits aber auch in die Wirkung des Bodens des Jahres, in die Möglichkeiten, die sich daraus auch ergeben und in der Vergangenheit auch schon ergeben haben. Und wir wollen aber natürlich auch eine Zukunftsperspektive aufmachen. Also, weiß nicht, wenn es nach euch geht, und wir fangen vielleicht mit Sonja an der Stelle, Sonja, wo soll es denn eigentlich hingehen mit dem Boden des Jahres? Wo entwickelt sich das hin?
Ich sag mal, es ist noch eine ganze Menge Luft nach oben. Also es hat sich schon sehr, sehr viel getan. Die Aktion Boden des Jahres gibt es jetzt seit über 20 Jahren und die Reichweiten sind immer größer geworden. Aber wie es mit der Bodenkunde nun mal so ist, da geht noch ein bisschen mehr. Und da hoffen wir uns natürlich auch für die Aktion Boden des Jahres einfach noch mehr, ja, dieses schöne Wort Bewusstsein. Also einfach, dass der Boden noch präsenter ist und dass er wirklich auch beim Namen benannt wird. Wenn es um irgendwelche Berichterstattungen in den Zeitungen geht, wenn es um natürlichen Klimaschutz geht, um Hochwasserschutz, um Ernährungssicherheit. Überall spielt der Boden natürlich eine Rolle. Und da ist es eben wichtig, dass dieses Wort Boden auch einfach benannt wird, dass man es lesen kann, dass es sich in den Köpfen der Menschen einfach noch etwas stärker verankern kann. Und es gab zwischendurch auch immer schon mal so diese Überlegung, ja, wir haben in Deutschland so und so viele Bodentypen, dann ist ja irgendwann die Liste mal begrenzt. Aber dadurch, dass wir eben diesen Rahmen geöffnet haben, nicht nur starr die klassischen Bodentypen, sondern eben auch weit darüber hinausgehen, Böden zu benennen, dass dann die nächsten Jahre und Jahrzehnte hoffentlich auch mit weiteren Jahresböden dann noch gut gefüllt werden können und mit ganz vielen spannenden Aktionen drumherum. Also da sind der Fantasie auch keine Grenzen gesetzt.
Das heißt, auch in Zukunft wird es eine ausgewogene Mischung. Das kann man, glaube ich, erwarten von euch. Ich adressiere an der Stelle einfach mal meinen Boden des Jahreswunsch, unabhängig davon, ob ihr den einbringen könnt und so. Ich hätte gern die Fuchserde. Die Fuchserde fehlt mir noch in der Reihe. Freue ich mich, wenn sie irgendwann kommt. Ich habe ja noch ein paar Bodenjahre vor mir und bin dann auch gern dabei, den wieder mit zu promoten. Aber Gerhard, wenn es nach dir geht, wo soll es denn hingehen mit dem Boden des Jahres? Du hast das viele Jahre begleitet, du hast viel erlebt in diesem Feld, aber wenn du dir was wünschen könntest, was würdest du dir denn für den Boden des Jahres wünschen in Zukunft?
Es gibt immer Themen in der Gesellschaft, die berühren auch Böden, die gerade en vogue sind oder uns beschäftigen oder zu Recht beschäftigen. Und im Moment ist das sicher auch die Diskussion zum Klimawandel. Und Böden werden im Zusammenhang mit dem Klimawandel eine ganz entscheidende Rolle spielen für die Nutzung und die Vegetation, die wir natürlicherweise haben, sogar die Schlüsselrolle, wenn wir jetzt den Klimawandel in irgendeine Richtung als unausweichlich betrachten und ihn ja auch erleben. Ein Beispiel dazu, heute stand in der Tageszeitung bei uns am Unteren Niederrhein, dass ein junger Winzer, der hier im Raum Geldern Weinberge hat, das sind keine Berge, sondern Flächen, der kredenzt in den nächsten Tagen seinen ersten Rotwein vom Niederrhein. Eine 20 Jahre zurückdenkend, eine völlig unmögliche Diskussion, auch klimatisch, dass sowas geht. Und in dem Zusammenhang, wenn man solche Themen hat, die eine ganze Gesellschaft beschäftigen, dann meine ich, liegt es auch in der Verantwortung des Kuratoriums, daraus aus ihrem Bereich Beiträge zu leisten. Und das wäre das Thema Klimasensitivität von Böden, Beiträge von Böden in Begleitung des Klimawandels und klimastabile Böden und Böden, wo Landschaften vielleicht aufgrund der Bodeneigenschaften Verlierer sein werden, die der Öffentlichkeit bewusst zu machen.
Ja, das ist eine nicht so rosige Perspektive, dass es eben auch bedrohte Böden gibt, aber umso wichtiger die Aufmerksamkeit darauf zu lenken in Zukunft. Ja, das wäre sozusagen dein Plädoyer und auch dein Wunsch.
Ja, man kann auch ganz voreingenommen darauf reagieren und sagen, Böden und Klima setzen Konstanten, die die Natur zur Änderung zwingen. Das heißt, wenn ich jetzt Böden habe, die geringe Wasserspeicherfähigkeit haben und ich gehe davon aus, dass das Wasserangebot in der Vegetationszeit zurückgeht, dann wird sich die Tier- und Pflanzenwelt dort ändern. Der Mensch kann dem etwas entgegenwirken durch Bewässerung, was auch immer, aber letztendlich wird die Natur sich da durchsetzen. Das heißt, das neue Angebot führt dazu, dass sich Änderungen hervorrufen. Und die kann man auch ganz vorbehaltlos darstellen. Wenn ich Sandböden habe, meinetwegen den großen Reichswald westlich von Kleve als Stauchendmoräne, der sandbetont ist, dann wird er stärker auf das Klima reagieren als mächtige Lössböden, die eine hohe Wasserspeicherkapazität haben. Und da ist es ein bisschen unsere Aufgabe, sowohl die Nutzer wie auch die Gesellschaft darauf hinzuweisen, dass das kommen wird. Oder die Wanderung nach Norden von Vegetationszonen, die wir vielleicht erleben werden. Das krasseste Beispiel ist die Baumgrenze, nördlich des Polarkreises, die wird nach Norden wandern, tut sie bereits. Also solche Dinge hängen natürlich auch wieder mit Böden zusammen, aber nicht nur mit Böden und Klima. Und es ist eine vornehme Aufgabe, eine wichtige, dass man quasi Gesellschaft darüber informiert und auch ein bisschen damit darauf vorbereitet, dass das kommt.
Gesellschaft mobilisieren. Sonja, du wolltest noch einen Aufruf droppen. Das ist jetzt der Stichwort. Das Stichwort.
Ja, also die Fuchserde, die ist schon notiert und wir pflegen natürlich unsere Liste für mögliche neue Jahresböden und da auch der herzliche Aufruf in die Hörerschaft, Ideen einzureichen. Also was alles ein guter, geeigneter Jahresboden wäre, was auch mögliche Kooperationspartner wären. Also da freuen wir uns immer auch auf Ideen von außen. Also da nicht zurückhalten.
Die Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes. Und ich muss sagen, liebe Sonja, lieber Gerhard, ich bin begeistert. Und auch meine Perspektive auf den Boden des Jahres und auf die Arbeit des Kuratoriums hat sich geändert. Ich habe vor allem gelernt, dass das Kuratorium historisch gewachsen ist. Auf der einen Seite schon seit einigen Jahren existiert. Dass es aber kein rein statisches Gremium ist, sondern dass es sich auch den Besonderheiten tatsächlich der Kür des Bodens des Jahres anpasst, dass es auch kontrovers diskutiert, was aber immer konstruktiv endet und ja mündet in der Kür eines Bodens des Jahres mit all seinen Möglichkeiten. Und auch die haben wir hier, wie ich finde, sehr schön herausgearbeitet. Der Boden des Jahres ist nicht irgendwie passé. Der geht nicht vorbei und wird dann nie wieder aufgerufen, sondern im Bodenjahr wird entsprechend sensibilisiert und im Anschluss bietet ein vergangener Boden des Jahres auch immer wieder Gelegenheit, ihn mal wieder aufzurufen. Die Vielzahl an Informationsmaterialien, Websites, Verlinkungen etc. wieder aufleben zu lassen und sich auch einfach mal zu erinnern, vielleicht an seinen ersten Boden des Jahres, den man selbst aktiv wahrgenommen hat. Wir können mit dem Boden des Jahres ganz viel machen. Wir können über Bodennutzung diskutieren. Wir können den Menschen Bodensystematik beibringen. Und wir können auch vielleicht immer mal wieder das sensible Thema Klimawandel auf die Agenda rufen und die Folgen, die der Klimawandel perspektivisch für uns Menschen, aber eben auch für ganze Naturräume hat. Ich glaube, das sind ganz großartige Möglichkeiten des Bodens des Jahres. Und wir sehen auch, dass der Staffelstab in Form einer Auftrennnadel weitergegeben wurde an Leute, die ja auch im Bereich Social Media noch ganz viel leisten können und auch leisten werden. Also ehrlich gesagt, ich bin zuversichtlich, was den Boden des Jahres angeht und bin zuversichtlich, dass ihr beide, Gerhard, du machst ja auch noch mit und auch natürlich die verbleibenden Kuratoriumsmitglieder, angeführt von Sonja ab jetzt, noch ganz viel leisten werdet für den Boden des Jahres. Und ich möchte euch an der Stelle ganz herzlich für eure Arbeit im Rahmen der Arbeit des Kuratoriums danken.
Ja, sehr gerne. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit und die Einladung hier in den Zollcast. Und zum Abschluss vielleicht noch so ein kleiner Blick nach vorne. Denn natürlich gibt es auch in diesem Jahr, in diesem Dezember, wieder einen Boden des Jahres, eine Feier, eine Festveranstaltung in Berlin. In dem Fall nicht direkt am 5. Dezember, weil das auf ein Wochenende fällt, sondern in diesem Fall am 7. Dezember wird in Berlin dann der neue Boden des Jahres gekürt. Also da kann man schon mal neugierig gespannt sein. Und wir haben eine weitere Besonderheit. Gerhard hat es vorhin angesprochen, auch diese Lebendigkeit des Bodens wird jetzt noch mehr Einzug erhalten in die ganze Aktion. Und wir werden zukünftig auch ein Bodenlebewesen des Jahres mitküren. Von daher, blickt gespannt auf den Dezember, dann erfahrt ihr mehr.
Die Internationale Bodenunion oder die Union der Bodenwissenschaften mit weit hat bei uns angeklopft, weil sie ist auch auf die erfolgreiche Aktion in Deutschland aufmerksam geworden und hat gesagt, wir wollen in Zukunft einen Weltboden des Jahres küren. Schildert uns bitte eure Erfahrung. Wie sollen wir das machen? Und wir haben dann natürlich eine Ausarbeitung gemacht, wie wir es gerne hätten, haben auch auf das hingewiesen, dass wir eine rein taxonomische Orientierung nicht für zielführend halten und haben verschiedene Lösungswege aufgezeigt. Und man hat jetzt auch einen Weltboden des Jahres. Der kommt jetzt zum dritten Mal nächstes Jahr. Und der erste Weltboden des Jahres war wieder eine Schwarzerde, wie in Deutschland auch, in diesem Fall von der Republik Moldawien. Aber die Union, also die Bodenunion, die internationale, die hat sich auf die Fahnen geschrieben, ihre Klassifikation bekannt zu machen. und nicht wie wir diesen diverseren Weg zu beschreiten. Das, was wir bedauern, aber es ist natürlich das gute Recht dieser großen internationalen Organisation, einen eigenen Weg zu finden. Wir selber müssen noch professioneller werden, bessere Pressearbeit machen, neue Methoden in der Öffentlichkeitsarbeit aufnehmen. Und das ist die nächste Herausforderung. Vielleicht noch neue starke Partner finden. Ich denke auch an die großen nationalen und internationalen Naturschutzverbände und Umweltschutzverbände. Da gibt es immer wieder mal Anfragen, aber einen solchen starken Partner an der Seite zu wissen, wäre nochmal eine Verbesserung unserer Aufgabe und unserer Möglichkeiten.
Der Sollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Derzeit unterstützen uns etwa 1% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf sollcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.